Einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass ihr alle schon wach seid und wieder hier seid. Das ist Elo. Elo macht gerade ihren Doktor in Informatikdidaktik an der TUM in München. Ich habe gerade Fachbegriffe gelernt. Und möchte mit uns heute sprechen über informatische Bildung bei Kindern und Jugendlichen und wie man das vielleicht besser machen kann, als wir das aktuell tun. Aber insbesondere wollen wir darüber reden. Und dementsprechend wird es gleich dazu kommen, dass ihr gefordert seid, vielleicht Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben oder was auch immer. Wenn das passiert, dann meldet euch und dann komme ich zu euch und bringe euch ein Mikrofon. Und das funktioniert dann so, dass ihr das, was ihr sagen möchtet oder fragen möchtet, macht und danach gebt ihr mir das Mikrofon wieder. Okay? Perfekt. Ein Riesenapplaus.
So. Also erstmal herzlich willkommen zu meinem Talk zum Thema Jetzt ist es kaputt, aber wenigstens war es gut. Informierte Nutzungsentscheidungen und welchen Beitrag informatische Bildung dazu leisten kann. Wie schon gesagt, ich bin Elu und mich beschäftigt das Thema jetzt schon relativ lang. Das erste Mal bin ich so drauf gestoßen, Anfang meines Studiums. Ich habe nämlich sehr lange mit einer Freundin, war ich in der Klasse, und die hat irgendwann, als WhatsApp von Facebook übernommen wurde, gesagt: Ja, ich nutze jetzt kein WhatsApp mehr, schickt mir bitte alles auf Telegram weiter. Also war ich dann so nett, habe das gemacht. Nur damit sie dann 2 Wochen in der Studium sich Instagram installiert hat. Und ja. Und da ist mir das erste Mal so begegnet, dass ich mich gefragt habe, okay, wieso sind da irgendwie Werte nicht konsistent, dass man sagt, okay, ich möchte Facebook nicht vertrauen. Und das Thema ist mir dann in unterschiedlichen begegnet. Also zum Beispiel in der Fachschaft, als es darum ging, darüber zu diskutieren, welchen Messenger man nutzen möchte. Wenn meine Tante am Kaffeetisch mich fragt, welche Technik sie nutzen soll. Und dementsprechend, nachdem ihr jetzt so ein bisschen wisst, was mich motiviert, schauen wir uns mal an, was meine Tante motiviert am Kaffeetisch. Also für meine Tante sind Entscheidungen grundsätzlich schwer. Meine Tante wollte eine Backup-Lösung für ihre Fotos. Und weil es ja einfach wäre, wenn man erfüllbare Forderungen hätte, hat sich meine Tante überlegt, ja, es soll möglichst günstig sein. Die Administration soll einfach sein. Es darf kein Abo-Modell sein. Soll nicht in der Cloud sein. Dauerhaft erreichbar. Automatisiert. Und nicht bei ihr zu Hause. Genau so saß ich dann am Kaffeetisch und dachte mir, okay, wie löse ich die Situation jetzt? Ich habe ihr dann empfohlen, die Bilder auf eine CD zu brennen und im Garten zu vergraben. Tatsächlich. Genau. Am Anfang meines Talks noch einen kleinen Disclaimer. Nutzungsentscheidungen sind sehr persönlich, über die wir jetzt reden werden. Also es gibt keine Werte, die irgendwie wichtiger sind oder Entscheidungen sind, die richtiger als andere sind. Das Ziel ist ausschließlich zu schauen, dass wir Kindern und Erwachsenen einen informierten Entscheidungsprozess ermöglichen. Was das genau heißt, erkläre ich dann gleich noch. Das heißt, wenn wir gleich nachher ein bisschen über Entscheidungen sprechen und vielleicht auch über eure Entscheidungen, dann möchte ich nicht, dass es ein Entscheidungsschelming gibt, wenn jemand sagt, aber du benutzt WhatsApp. Nee. Machen wir nicht, weil jeder hat seine eigenen Gründe dafür und das Ziel ist, es informiert zu treffen und nicht irgendwie eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und weil es mir häufiger bei Fortbildungen passiert ist, dass nach meinen Workshops irgendjemand sagt, ja, aber welche digitalen Systeme soll ich denn jetzt nutzen? Welchen Messenger empfiehlst du? Dass ich mich hinstelle und sage, also ich werde heute keine Empfehlung ausstellen, welche Messenger ihr nutzen sollt. Wenn ihr dafür gekommen seid, muss ich euch leider enttäuschen. Außerdem würde ich mich sehr über Interaktion freuen. Das heißt, es gibt so ein paar Bereiche, wo man mal Hände heben muss oder mal von der eigenen Erfahrung berichten. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn sich da ein paar Leute auch beteiligen würden. Genau. Außerdem Alle vorkommenden Tanten sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit zu real existierenden Tanten rein zufällig. Fangen wir doch mal mit der Interaktion an. Ich habe euch folgende Frage mitgebracht. Welche Messenger nutzt ihr? Und ich habe jetzt unterschiedliche Slides, auf denen die Namen stehen. Und dann könnt ihr einfach mal die Hand heben. Das ist die einfache Form der Interaktion. So, fangen wir mal an. Wer von euch nutzt WhatsApp? Okay, das ist fast der gesamte Raum. Telegram? Mhm. Ich glaube, das sind andere Menschen, aber auch ein großer Teil des Raums. Signal? Ich sehe, ihr nutzt alle Messenger. Und jetzt wird's spannend. Snapchat. Gut. Gut. Ja, ich stelle manchmal fest, dass es Leute gibt, die ganz komische Messenger verwenden. Und wo wir schon bei etwas anderen Messengers sind, Matrix. Ja, es ist nicht ganz so viel wie bei Signal, Telegram und WhatsApp, aber freut mich zu sehen. Und jetzt Facebook oder den Instagram Messenger. Okay, ich sehe, unsere Audience ist nicht irgendwie da hinten im Bock, zwei. gut. Die Auswahl stammt vielleicht daher, dass ich hauptsächlich mit Lehrern und Schülern arbeite und wie man sich vorstellen kann, sind die da vielleicht prominenter. Gibt es noch andere Messenger, die ihr nutzt? Oha. Wie wäre es, macht jetzt mal jemand einen Vorschlag und dann dürfen sich alle melden, die oder zustimmen, die denselben nutzen. Okay.
Gibt es noch einen anderen Vorschlag? Ist gut. Also Mikro wäre gut, dann kriegen die im Stream das auch mit. Es war, glaube ich, Delta Chat, Entschuldigung.
Okay, ein paar wenige.
Nochmal? Mikrofon. Okay.
iMessage.
Okay, ein paar.
Dann hat gerade jemand Jabber reingerufen gehabt.
Mhm.
Moment.
Jemand hat Discord gesagt.
Ich habe auch Slack im Angebot.
Slack? Noch andere Vorschläge?
Das Bock da hinten meldet sich auch. Das möchte einen Beitrag leisten danach.
Wire?
Was?
Sessions.
Heute lernen wir obskure Messenger.
Microsoft Teams.
Na, es sind doch einige.
Also ich hätte noch Mastodon, Privatnachrichten per Taggen.
Also ich glaube, wir sehen auch ein Problem, was mir in meiner Arbeit begegnet, dass so der Übergang zwischen was ist jetzt ein Instant Messenger und was ist eine Funktionalität von irgendeinem anderen Social Media, das hat man schon mal im Instagram Messenger gemerkt, das sieht man hier auch so ein bisschen. So, keine Sorge, wir gehen später wieder auf eure Entscheidungen ein. Zuerst erkläre ich aber mal, was denn eigentlich informatische Bildung ist. Informatische Bildung ist schwer zu definieren an sich. Also ich habe es mal versucht, ich bin so ein bisschen dran gescheitert. Es geht dabei, dass man Kindern oder Erwachsenen Kompetenzen aus der Informatik beibringen möchte. Also Kompetenzen, die wirklich grundlegend mit der Informatik verknüpft sind oder mit Artefakten, die eben von der Informatik beeinflusst werden, also auch digitalen Systeme. Und informatische Bildung soll dabei das Leben und die mündige Teilhabe in einer digital vernetzten Welt ermöglichen. Da gab es auch mal so eine tolle Erklärung dazu, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Das Wichtige, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass informatische Bildung aus drei Perspektiven geschehen soll. Also da drüben sieht man das sogenannte Duckstuhl-Dreieck und das wird immer gerne, wenn es zum Thema informatische Bildung ausgeholt. Es geht darum, dass man sich quasi überlegt, wir haben irgendein Artefakt und das wollen wir aus einer informatischen Perspektive, also aus der Perspektive der informatischen Bildung betrachten und damit sollen wir quasi aus drei Blickwinkeln auf dieses Artefakt schauen. Zum Beispiel könnten wir da jetzt einen Instant Messenger reinschreiben, wir könnten aber auch alles mögliche andere, also KI oder sowas, reinschreiben. Und dann gibt es so drei Perspektiven. Das eine ist die technologische Perspektive, da überlegt man sich, okay, wie funktioniert das? Ich würde behaupten, das ist so mehr die klassische Perspektive der Informatik, dass man erklärt, okay, wie funktioniert das System? Dann gibt es die anwendungsorientierte Perspektive, wo es darum geht, okay, wie gehe ich damit um, wie nutze ich das? Und die letzte Perspektive, die gesellschaftliche Perspektive, da geht es darum, welche Wechselwirkungen mit der Gesellschaft ergeben sich? Also welchen Einfluss hat die Technologie oder dieses Artefakt auf die Gesellschaft? Oder welchen Einfluss hat auch die Gesellschaft auf dieses Artefakt? Das Wichtige ist, dass man bei informatischer Bildung, dass da der Fokus auf Konzeptwissen und nicht auf Produktwissen liegt. Okay, wo ist da jetzt der Unterschied? Produktwissen ist, okay, ich bringe den Schülern Microsoft Word bei. So, da klickst du, dann kommt das Bild, ja, und so machst du deinen Text groß. Aber wir haben auch so manche Dinge, Produktwissen, würde ich behaupten, in einem typischen Informatikstudium, wo man irgendwie, ja, wir fangen mit Java an zu programmieren und dann machen wir Dinge, die eigentlich total spezifisch für Java sind und schauen uns an, okay, wie muss ich eigentlich die Programmiersprache Java bedienen? Und das Ziel eigentlich von informatischer Bildung ist, dass man die Konzepte dahinter lernt. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, warum ist das denn in Java so? Was sind die Konzepte, weshalb Java so aussieht, wie es aussieht? Eben auch, weil das das wesentlich transferierbarer macht. So, ich habe kurz erklärt, was so informatische Bildung ist. Zu informierten Entscheidungen. Ich habe das Dachstuhl-Dreieck verwendet, um so ein bisschen die verschiedenen Schritte von so einem Entscheidungsfindungsprozess aufzuzeigen. Also am Anfang von so einer Entscheidung, naja, muss man sich im Klaren sein, welche Werte und Ziele sind mir eigentlich wichtig. Hier ist jetzt zu sagen, dass ich wertelose definiere und sage, das ist alles, was mir irgendwie wichtig sein kann. Dann kann man jetzt auch unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Werten und technischen Werten, aber das ist zu groß und auch nicht sinnvoll hier für diesen Talk. Dann muss ich irgendwie in der Lage sein, im Schritt 2 mir zu überlegen, okay, welche technischen Eigenschaften oder welche nicht technischen Eigenschaften von Systemen entsprechen dem. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte meine Freunde erreichen und ich das relativ lang nutzen möchte, diesen Messenger, dann will ich vielleicht einen Messenger, der eine große Reichweite hat oder der kompatibel mit anderen Messengern ist, weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Leute treffe, dass sie in dem Messenger drin sind, hoch ist. Genau. Dann muss man sich parallel überlegen, okay, welche digitalen Systeme stehen denn überhaupt zur Auswahl? Und dann führt man quasi die Schritte davor zusammen und überlegt sich, okay, welche Eigenschaften haben denn jetzt diese digitalen Systeme? Dann übersetzt man das in Schritt 5 wieder zurück in die Werte und Ziele und wie sehr die einzelnen Systeme diese Werte und Ziele erfüllen. Und dann muss man sich dafür entscheiden, basierend auf dieser Werteerfüllung, für welche Alternative man sich entscheidet. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, aber das passt ja gar nicht, weil ich direkt aus den Werten sagen kann, welche Alternative für mich die beste ist. Ja, die Schritte passieren, würde ich jetzt sagen, also das ist ein von mir entworfenes Modell, meist unterbewusst, insbesondere wenn man halt schon häufiger Entscheidungen getroffen hat oder sich grundlegende Themen schon überlegt hat oder halt eben schon mehr Vorbildung hat. Weil ich aber wieder mit Schülern und Lehrkräften arbeite, hilft es mir nicht zu sagen, okay, hier findet irgendwie kein Entscheidungsprozess statt, sondern ich will mir irgendwie angucken, okay, wo geht's denn da jetzt schief? Genau, also und wann ist jetzt so eine Entscheidung informiert? Also nicht nur, wenn dieser Prozess stattfindet, sondern wenn es so wenig Ungewissheit wie möglich gibt. Na gut, was bedeutet hier jetzt Ungewissheit? Naja, es kann in so einem Entscheidungsprozess Ungewissheit geben oder Ungenauigkeit oder man ist sich nicht ganz sicher oder man schafft es nicht adäquat irgendwie den Realzustand abzubilden, zum Beispiel, weil man es nicht schafft, in Schritt 2 von den Werten in technische Eigenschaften zu übersetzen. man hat irgendwie eine Bedrohung bezüglich seiner Privatsphäre und sagt dann, okay, in jedem Fall, wenn die Nachrichten verschlüsselt werden, dann wird meine Privatsphäre geschützt. Insbesondere, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Transportverschlüsselung, ist das ein bisschen kurz gedacht. Daher kann es da Ungewissheit geben. Außerdem kann es irgendwie mangelndes Wissen über die Eigenschaften die Konsequenzen geben. Oder man ist irgendwie, wenn man sich über die Systeme informiert, ist man abhängig von einer Entität, der man nicht vertraut. Keine Ahnung. Meine Tante vertraut zum Beispiel mir, aber wenn ich jetzt eine nicht vertrauenswürdige Person wäre, würde das auch eine gewisse Ungewissheit mit einbringen. Oder eben, wenn man unzuverlässige Informationsquellen hat, also weil vielleicht man das auf einem Twitter-Post oder einem Ex-Post gelesen hat und jemand gesagt hat, ja, das ist der sicherste Messenger, aber irgendwie, ist das halt auch eine unzuverlässige Informationsquelle, je nachdem, wer das postet. So. Und es ist klar, hier steht, wenn es so wenig wie möglich Ungewissheit gibt, es gibt eigentlich keine Entscheidung, wo wir sagen können, ja, ich weiß alles über dieses System und darauf kann ich jetzt eine Entscheidung treffen. Das heißt, das Ziel ist eigentlich nur, diese Ungewissheit zu minimieren. Und wie ich schon gesagt habe, ist so das Treffen von informierten Entscheidungen, mir wird häufig vorgeworfen, ja, aber das hat gar nichts mit informatischer Bildung zu tun. Ja, aber informatische Bildung hat das Ziel, Menschen auf das Beitragen und das auf die mündige Teilhabe an der Gesellschaft vorzubereiten und informierte Entscheidungen zu treffen, gehört da eben mit dazu. Und ich brauche eben informatisches Wissen. Aber das werden wir heute in dem Vortrag auch noch sehen und ein bisschen diskutieren. So. Wir kommen zurück zu euren Entscheidungen. Warum habt ihr euch für die Messenger entschieden? Warum nutzt ihr die? Ich würde mich freuen, wenn ein paar kurz davon berichten könnten.
Also ich nutze verschiedene Messenger. Ich nutze insbesondere Signal, weil das ist ein Open-Source-Tool, wo man im Prinzip in den Code reingucken kann. Ich habe tatsächlich selber jetzt nicht die Zeit, dass ich mich darum kümmere. Ich habe sehr hohes Vertrauen in die Crowd, sage ich mal, dass da Leute drauf gucken und sich da entsprechend damit beschäftigen, ob der Code komisch compiled oder nicht. Da ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin und das ist mir insgesamt relativ sympathisch. Ich verwende außerdem Threema, die machen sehr viel Werbung damit, ist allerdings ja mittlerweile Open Source, als ich es angeschafft habe, war es das noch nicht. Aber auch die haben relativ glaubwürdig versichern können, ja, okay, ich habe das hier im Griff. Ich nutze zum Beispiel kein WhatsApp, weil ich der Entität Facebook, die das mittlerweile gekauft hat, davor, aber auch schon der Firma, die WhatsApp vorher gemacht hat, nicht vertraue. Für mich ist also relativ viel die Frage, vertraue ich dem Ding oder vertraue ich dem Ding nicht? Usability ist für mich jetzt zum Beispiel kein so ein krasses Entscheidungskriterium, weil ich in vielen Fällen das Zeug einfach gut genug verstehe, dass ich mir da nicht den Riesenkopf drum mache, wenn es mal auf die Fresse fällt.
Ja, also ich habe mich für die Messenger, die ich benutze, entschieden, weil entweder ich einen Personenzwang habe, dass ich bestimmte Freunde nur den einen Messenger haben und nicht den anderen. Oder zum Beispiel mein Minijob hat eine WhatsApp-Gruppe, in der ich sein muss, damit ich weiß, wann ich arbeiten muss. Das ist so Last Line of Defense. Eigentlich würde ich gerne WhatsApp löschen, kann ich auch nicht, deswegen.
Ja, bei mir in der Familie ging das auch so los, als Facebook WhatsApp übernommen hat, dass wir geschaut haben, okay, wie können wir jetzt kommunizieren untereinander, was geht da gut? Und damals war halt, es war ja schon vor einigen Jahren, Threema eben sehr beliebt, um quasi dahin zu flüchten, wenn man das Geld ausgeben möchte, was wir auch gemacht haben. Das schlage ich auch, wenn ich mich mit neuen Leuten vernetzen möchte, auch immer vor als erstes. 90% haben es nicht. Vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble unterwegs. Auf jeden Fall ist dann Alternative 2 immer Signal, aber oft läuft es immer auf WhatsApp hinaus als ja, Legacy-Lösung quasi. Da erreiche ich noch die meisten Leute mit, die ich irgendwann mal erreichen möchte. Und vieles andere läuft einfach nur über WhatsApp. Sei das die Gruppe vom Wohnheim, wo wir uns drüber unterhalten, was gerade wieder schief läuft im Haus und mit dem Management. Oder sei es Leute, die ich einmal im Jahr kontaktiere, aber die mir trotzdem wichtig sind und die ich vielleicht in Zukunft gerne nochmal wiedersehen möchte. Also es ist leider nicht auf einen Nenner zu kriegen, ohne dass ich mir sozial sehr viele Kontakte abschneide.
Ich habe in der Vergangenheit super viel Telegram benutzt, weil es technisch einfach super offen war. Es hat eine total geile API gehabt, es gab super geile Web, Desktop und Mobile Clients und damit konnte man einfach wahnsinnig gut arbeiten.
Also ich benutze für private Kommunikation hauptsächlich Signal, weil das am meisten mit meinen Werten übereinstimmt. Muss aber teilweise für die Uni, um mit anderen Studierenden zusammenzuarbeiten, häufig Discord benutzen, weil da einfach alle sind und weil man da Videochat und Bildschirmübertragung einfach machen kann. Und ich benutze auch Instagram, um Werbung für Veranstaltungen zu machen, die ich organisiere, weil ich sonst einfach nicht die Zielgruppe erreiche, damit Leute überhaupt kommen.
Also ihr habt jetzt in diesen Berichten schon so ein bisschen mitbekommen, okay, ihr schafft es tatsächlich relativ klar, Werte zu benennen. Also man hat in den meisten jetzt Entscheidungen wirklich klar irgendwelche Werte rausgehört, irgendwie sowas wie Transparenz, okay, und ich möchte einen besonders großen Nutzerkreis. Genau. Ich habe noch mal kurz ein Beispiel, also ich gehe da später drauf wieder ein, noch ein kurzes Beispiel mitgebracht für so einen Entscheidungsprozess bei meiner Tante, also den theoretischen Entscheidungsprozess, den meine Tante durchlaufen müsste. Die Werte und Ziele hatten wir vorhin schon ganz am Anfang und die möglichen Systeme, die ihr zur Auswahl standen, waren, na gut, oder die zumindest ich mir überlegt hatte, war, ja, wir haben, man könnte einen lokalen Server bei ihr hinstellen, man könnte Google oder Apple Cloud verwenden, eine Festplatte daheim haben oder bei der Oma ablegen oder irgendwie eine Software-as-a-Service-Cloud. Das waren so die realistischen möglichen Systeme. Der wichtige Punkt ist, ich habe ausgeschlossen, dass ich einen Server bei mir zu Hause hinstelle. Weil ich werde nicht noch IT-Dienstleister. Okay, schauen wir uns mal den Wert dauerhaft erreichbar an. Ja, okay, wir übersetzen das in die Eigenschaften zurück und sagen, okay, es sollte irgendwie ausfallsicher sein. Was dann zum Beispiel bedeutet, naja, es könnte architekturell dezentral sein, das heißt, keine Ahnung, man hat zwei Festplatten statt einer Festplatte oder man hat bei Software-as-a-Service-Anbietern oder Google einen guten Support. Ja, okay. Der gute Support macht ja eigentlich auch nichts anderes, als im Zweifelsfall ein weiteres Backup seines Backups wiederherzustellen, aber für meine Tante ist das das Gleiche. Und wenn wir jetzt eigentlich so die Alternativen durchgehen und uns überlegen, ja, der lokale Server fällt raus, weil die Administration einfach ist. Die Google oder Apple Cloud ist in der Cloud. Die Software-as-a-Service-Cloud ist auch in der Cloud. Außerdem sind beides Abo-Modelle. Die Festplatte daheim oder bei Oma funktioniert nicht, weil die ist nicht dauerhaft erreichbar. Wenn sie die jedes Mal zu Oma fahren muss, dann dauert das ein bisschen. Und daheim, naja, sie hatte Angst, dass wenn es bei ihr zu Hause brennt, die Daten verloren gehen. Ja. Ihr versteht, wie ich auf die DVD oder CD im Garten kam. Ja, und wenn wir jetzt Lehrkräfte fragen, ja, was müssen wir den Kindern beibringen, damit die informierte Entscheidungen selbst treffen können? Ja, die haben mir gesagt, wenn wir Schülerinnen das notwendige technische Wissen beibringen, dann passt das schon. Dann machen die das von alleine. Die Idee ist gut, aber der Gedanke war leider zu kurz. Ich habe mich nämlich in meiner Bachelor- und meiner Masterarbeit hier am KIT in Karlsruhe damit beschäftigt, ja, wie machen Schüler so Entscheidungen? Oder wie sieht auch das mentale Modell im Kopf der Schüler von diesem Messenger aus? Und ich habe sie auch gefragt, ja, worauf sollte man denn achten beim Nutzen eines Messengers? Oder was ist dir denn wichtig? Und die nächste Folie heißt das Sicherproblem. Das erklärt sich ja auch gleich. Also ich habe die Schüler gefragt, das sind Klasse 11, Klasse 12, also kurz vorm Abitur. Das heißt, ich würde behaupten, sie sollten kurz vor Peak-Mündigkeit sein. Worauf sollte man achten? Es ist wirklich schwierig, eine App zu finden, wo es sicher ist, wo du sicher bist, dass es sicher ist. Ja, aber was heißt denn jetzt sicher? Und dann erklären die, alles Mögliche und ich habe parallel auch mit Experten geredet. Auch die Experten kamen zu keinem Konsens, was sicher heißt. Aber das SchülerInnenverständnis ist meistens, dass sicher vertraulich ist. Also, dass niemand Unbefugtes meine Daten einsehen kann. Ein anderer Teilnehmer der Studie hat gesagt, ja, man sollte darauf achten, dass man jetzt nicht freizügige Bilder rumschickt. Möchte jemand raten, warum? Da kommt noch eine Begründung. Hat irgendjemand eine Idee, warum ein Schüler sagen könnte, man sollte keine freizügigen Bilder rumschicken?
Weil sie weitergeleitet werden könnten? Mhm. Also weitergeteilt werden könnten?
Ja.
Weil sie zu Mobbing oder Ähnlichem führen könnten?
Ja. Da hinten, ein Mensch hinter der Kamera hat einen Vorschlag.
Also ich denke mir immer, wenn Informationen existieren, dann existieren sie halt. Das heißt, wenn ich keine Informationen anlege, dann ist das schon mal sicherer, als wenn sie nicht existieren. Vielleicht ist das auch so ein Gedanke.
Also wir hatten schon einen guten Vorschlag, nämlich, dass man das ja weiter verschicken könnte. Er beschreibt nämlich eine andere Bedrohung, als ich normalerweise für irgendwie Vertraulichkeit erwarten würde. Weil der hat Sorge, dass jemand ein Telefon nimmt und ein Foto davon macht. Ja, ich muss aber sagen, kein vertraulicher Messenger wird das lösen können. Es ist einfach, und was man hier eigentlich auch sieht, ist, okay, wir haben eine Bedrohung und wir haben eine Bedrohungsbehandlung. Die Behandlung ist, ich schicke keine freizügigen Bilder rum. Die Bedrohung ist aber, ich habe Freunde, denen ich nicht vertrauen kann, dass sie meine Bilder nicht weitergeben. Irgendwas passt da nicht zusammen. Außerdem ist es wirklich so, ich habe die Schüler gefragt, worauf sollte man achten? Keine einzigen SchülerInnen haben gesagt, ja, dass ich meine Freunde erreiche. Entweder habe ich wirklich Zweifel an meiner Studie, entweder ist das einfach schon intuitiv der Fall oder sie denken sich, ja, dann macht das ja gar keinen Sinn oder ist schon ein essentieller Bestandteil. Aber auf jeden Fall hat mich das auch gewundert. Ja, es ist wirklich nur Vertraulichkeit. Also schauen wir uns mal an, warum ist das so? Und ich meine, wenn wir ins Internet schauen, da gibt es so wunderbare Tools wie den Privatomat. Und vielleicht kennt ihr das, der Privatomat soll einem eine Einschätzung geben, wie sehr man auf seine Privatsphäre achtet oder wie privatsphärenfreundlich man handelt. Der Privatomat fragt aber nur Nutzungsentscheidungen ab. Und wenn ihr euch die Antwortmöglichkeiten anschaut, gibt es eigentlich in diesen Möglichkeiten meistens nur eine Skala von welchen Messenger-Dienst nutzt du? Klar, datenschutzunfreundlich, klar, datenschutzfreundlich. Und ich mir denke, okay, aber wenn ich jetzt sage, ich muss halt schon die Leute erreichen, aber ich versuche das trotzdem, ein bisschen steht das schon drin, aber auch da gibt es dann keine anderen Werte als, ja, meine Freunde. Und nicht ein, ich vertraue aber irgendwie jemandem nicht. Oder ich sage grundsätzlich, hoste ich meine Messenger-Dienste lieber selbst. Außerdem, die Antwortmöglichkeit, ich nutze überhaupt keine Messenger-Dienste, sondern greife lieber auf andere Kommunikationsmittel zurück, wie beispielsweise SMS, Telefon oder E-Mail. Kann mir jetzt jemand sagen, ob das datenschutzfreundlicher ist? Es klingt so. Ob die Person, die das ausfüllt, auch ihre E-Mails verschlüsselt, ich weiß es nicht. Das ist aber, würde ich behaupten, eher für Erwachsene gedacht. Für Kinder gibt es dann sowas wie einen Internetführerschein. Und das eine, also eine Frage ist, was hilft, dass Cybermobbing im Internet gar nicht passiert? Antwortmöglichkeit 1, bei Freunden, die ich nur aus dem Internet kenne, bin ich misstrauisch, ich verrate nicht zu viel über mich. B, selbst andere zu mobben. C, Boxhandschuhe. Was ist die richtige Antwort? Ich weiß es auch nicht. Und wenn man da durchgeht, sieht man eigentlich, für manche Personen, was machst du, wenn jemand ein peinliches Bild von dir in die WhatsApp-Gruppe gestellt hat? Ich stelle ein ähnliches peinliches Bild von demjenigen ein. Oder was kannst du machen, wenn du in einem Chat belästigt wirst? Ich beleidige denjenigen so lange, bis er aufhört, mich zu beleidigen. Also bei diesen Antwortmöglichkeiten habe ich wirklich Sorge, welches Kind wählt das? Auf jeden Fall, hier sieht man so, eigentlich sind die Antwortmöglichkeiten relativ eindimensional und es ist halt ein stures, ja, wie verwende ich es, wie gehe ich damit um und kein Konzeptwissen, was halt nicht wirklich nachhaltig ist. Und dann muss man leider sagen, ja, da hört halt meist informatische Bildung auf, wenn man das an dieser Stelle schon informatische Bildung nennen möchte. Schauen wir uns mal ein gutes Beispiel aus diesem Test. Ja, der ist nicht nur fragwürdig und schlecht. Nämlich die Frage, mit der App Snapchat können Bilder verschickt werden. Sie werden beim Empfänger nach kurzer Zeit gelöscht. Stimmt das? Und jetzt haben wir Antwortmöglichkeiten. Nein, kein Bild wird gelöscht. Ja, aber nur die Bilder ohne Person drauf. Ja, aber der Empfänger kann die Bilder mit einem Trick trotzdem speichern und an andere versenden. Ja, die Frage ist eigentlich, finde ich, ganz gut, weil man zumindest ein bisschen drauf abzielt, auf irgendwelche informatischen Konzepte dahinter. Also zum Beispiel, naja, B würde man vermutlich nur wählen, wenn man sagt, okay, man versteht nicht, dass es eigentlich ein grundsätzliches Vorgehen gibt. Aber wie gesagt, drei Antwortmöglichkeiten ist auch, glaube ich, relativ schwierig, um da sinnvoll irgendwie Dinge mit abzuprüfen. Und was man in diesen, durch diese ganzen Tests zieht, ist eigentlich so eine IT-Etikette. Das passiert irgendwann in der Schule oder im Kindergarten, ja, dass SchülerInnen Verhaltensregeln zum sicheren Umgang mit dem Internet beigebracht werden. Die werden häufig geframed als die 10 goldenen Regeln. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie die 10 gefunden, sondern sie sind immer unterschiedliche 10. Und wie wir gesehen haben, gibt es auch so einen Internetführerschein. Und meist ist das Ziel, okay, schütze deine Daten und schütze dich als Person. Das Problem ist, weshalb das nicht nachhaltig ist, ja, den Kindern wird eigentlich die Beziehung aus Wert, eine Bedrohung für diesen Wert und eine adäquate Behandlung für diese Bedrohung nicht beigebracht. Und es wird als Kind auswendig gelernt und nie reflektiert. Und ich würde behaupten, es ist genau das, was wir gesehen haben in irgendwie Klasse 11. Also mit den Schülern, die ich gefragt habe. Ja, nur hatten die teilweise 3 Jahre lang Informatikunterricht. Also irgendwas funktioniert nicht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir hier drüben in dem Bild ein Beispiel von der Grundschule sehen und überall steht, naja, ich schaue mir gemeinsam mit meinen Eltern beim ersten Mal Kinderseiten an. Ich erzähle meinen Eltern ab und zu, was ich im Netz mache. Was mir Angst macht, zeige ich meinen Eltern. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine Eltern, also wenn ich erwachsen bin? Rufe ich bei meinem Vater an und sage, Papa, ich würde mir jetzt gerne ein Spiel runterladen. Darf ich das? Und das Witzige ist, ich bin noch auf so eine andere, habe noch so einen anderen tolle 10 Internet-Tipps für dich gefunden. Ja, am liebsten gefällt mir Regel Nummer 3. Triff dich nicht mit deinen Cyberfreunden. Also was machen wir hier eigentlich? Okay, aber wir sehen auch hier, es geht hauptsächlich um den Schutz des Kindes und der Daten des Kindes. An sich ist das eigentlich ja auch wichtig. Kommen wir mal wieder zurück zur Entscheidung. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, ja, was ist denn so das, woran man sich, also worum es, was, keine Ahnung, das hier ist häufig von Mediendidaktikern entwickelt oder von anderen Webseiten, keine Ahnung, das auf der letzten Folie war einfach aus einer Grundschule, wo die Meinung hatten, was den Kindern beigebracht werden soll als Werten. Und jetzt möchte ich mal von euch, dass ihr bitte ganz utopisch denkt und euch überlegt, ja, welche Werte, ja, wenn ich jetzt keine Kompromisse machen würde, ich möchte nicht ein Ja, aber, das hatten wir eben, ja, ich kann halt nicht so sehr auf diesen Wert achten, weil ich muss meine Freunde erreichen. Mich würde einfach mal interessieren, was für Werte fallen euch sonst noch ein, die man so in Entscheidungen in Betracht ziehen könnte? Wir hatten schon so ein paar, aber wir können ja noch ein bisschen brainstormen.
Nachvollziehbarkeit, dass ich selber verstehen kann, was dieser Messenger tut, dass er vielleicht eine übersichtliche Codebase hat, wo ich selber wirklich verstehen kann, was passiert, die vielleicht auch nicht so groß ist.
Ja.
Möglichst keine feste Bindung an irgendein Unternehmen, sondern offene Plattform.
wie einfach er zu benutzen ist. Also wenn ich erstmal 20, 30 Minuten brauche, um irgendwas aufzusetzen oder mich einzulesen, um etwas dann aufzusetzen, dann hat der Messenger halt auch nicht ganz den Zweck erfüllt.
Ja.
So eine langfristige Nutzbarkeit, dass ich quasi weiß, ich, wenn das jetzt gekauft wird von jemand anders, bleiben meine Daten trotzdem bei mir, oder auch, dass ich quasi Sachen ordentlich suchen kann, also in der Indizierbarkeit, oder dass ich quasi meine Nachrichten auch backuppen kann, ordentlich exportieren.
So, und jetzt könnte man uns überlegen, damit wir Schülern diese Werte in ihre Entscheidung mit einbeziehen können, was müssen die eigentlich können? Dafür habe ich nochmal unseren tollen Kreislauf mitgebracht. SchülerInnen müssen, das, was ihr hier alle wunderbar könnt, persönliche Werte identifizieren und priorisieren. Das habt ihr, also in euren Erklärungen, warum ihr euch wie entschieden habt, habt ihr das alles irgendwie erklärt. Ja, sie müssen mögliche digitale Systeme identifizieren können, die technischen Eigenschaften den Werten zuordnen, beziehungsweise die Werte der technischen Eigenschaften. Sie müssen dann die Eigenschaften der möglichen digitalen Systeme einschätzen können, dabei auch die Vertrauenswürdigkeit von Quellen und Informationen evaluieren und eben auch die Konsequenzen dieser Eigenschaften für die eigenen Werte ziehen und dementsprechend entscheiden. Weil es bringt mir nichts, wenn ein Schüler sagt, ja, ich weiß ja schon, dass mein Wert da verletzt ist, aber ich nutze trotzdem einen ganz anderen Dienst. Und wenn die Person dann sagt, ja, aber weil das meine Freunde nutzen, dann ist das ein Wert, der einfach wichtiger ist. Und das ist vollkommen okay. Aber sich dann einfach diesen Entscheidungsprozess durchzulaufen und dann einfach das Ergebnis zu würfeln, ist auch nicht informiert. Und jetzt die Frage, was muss ich nun meiner Tante beibringen? Naja, das, was wir eben hatten. Meine Tante kann ihre persönlichen Werte identifizieren, denn meine Tante weiß, was sie will. Was meine Tante nicht so kann, ist ihre Werte priorisieren. Zu sagen, keine Ahnung, wenn ich das automatisiert haben möchte und immer verfügbar, naja, dann ist vielleicht ein Abo-Modell in der Cloud doch die bessere Option. Nee, das funktioniert nicht. Sie kann aber mögliche digitale Systeme identifizieren, sobald wie sie halt für sie irgendwie zugänglich oder möglich wären. Also ich glaube, so eine Option eines lokalen Servers hätte sie nicht identifiziert, aber einfach auch, weil sie selbst nicht damit hätte umgehen können. Also ich traue meiner Tante den Umgang mit einer Suchmaschine zu. Dementsprechend glaube ich, das ist okay. Was meine Tante nicht kann, ist technische Eigenschaften Werten zu ordnen, weil ihr notwendiges Hintergrundwissen zu den Eigenschaften der Kategorien von Systemen fehlt. So, hier steht jetzt Kategorie von Systemen, total klobig. Es geht hauptsächlich darum, dass wenn wir irgendwie uns anschauen, wir haben irgendwie die Kategorie von Systemen, Backup-Systeme, und darunter fallen einzelne Systeme. Deswegen steht das da. Was meine Tante auch nicht kann, sich über die Systeme informieren und eben auch sich zuverlässig über die informieren. Also sie kann auch die Quellen nicht einschätzen. Also wenn auf einer Webseite steht, ja, das ist total sicher, ja, dann ist sie der Ansicht, dass es total sicher ist, auch wenn sie selbst nicht weiß, was sicher heißt. Und sie kann eben auch wiederum, nachdem wir schon gesagt haben, sie kann nicht von Werten in Eigenschaften übersetzen, kann sie auch nicht wieder zurück übersetzen. Also sie kann die Konsequenzen der Eigenschaften für ihre eigenen Werte nicht ziehen. Und dementsprechend auch nicht entscheiden. So, was ist jetzt die Lösung für meine Tante und für Schüler? Naja, was wir eigentlich brauchen, und das ist jetzt, würde ich behaupten, ein bisschen unsatisfying, dass ich hier am Ende nicht präsentieren kann, ja, das ist die tolle Lösung, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir müssen SchülerInnen beibringen, dass also informatische Bildung erstmal, um Eigenschaften identifizieren zu können und in Werte zu übersetzen. Aber sie brauchen auch das Bewusstsein dafür, dass sie eine Entscheidung treffen können und dass sie die Entscheidungsfreiheit haben, sich die Werte selbst zu überlegen. Und nicht nur zu sagen, ja, aber mir wird die ganze Zeit gesagt, dass Privatsphäre das Wichtigste ist, was man immer darauf achten muss. Naja, aber wenn sie das sagen, sie können ja auch nicht, sie sollten ja auch irgendwie entscheiden können, mit wem sie Daten teilen. Und wenn sie aktiv sagen, ja, ich möchte aber Facebook vertrauen, vielleicht eine fragwürdige Entscheidung, aber dann ist das das, was wozu sie sich entschieden haben, und das sollte man auch achten. Sie sollten eben in dem Zuge halt auch ein Bewusstsein für so einen Entscheidungsprozess als Ganzes haben. Also okay, wir haben Werte, für die wir uns einsetzen können, wir müssen es irgendwie übersetzen, wir müssen uns überhaupt überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man diesen Prozess, den ich jetzt hier vorgeschlagen habe, den Schülern beibringen muss, aber dass man den halt mal mit den Schülern macht, ne? Weil es ist ja schön, wir bringen den Schülern bei, keine Ahnung, wofür Verschlüsselung gut ist, aber wir gehen mit denen nie durch, so, ja, jetzt habt ihr dieses Wissen, wie würdet ihr euch denn entscheiden? So, niemand diskutiert das im Informatikunterricht. Naja, man diskutiert das vielleicht mal im Gemeinschaftskundeunterricht hier in Baden-Württemberg, diskutiert man vielleicht informierte Entscheidungen, wenn es darum geht, wo kauft man sein Biogemüse. Aber das Biogemüse und digitale Systeme unterscheiden sich fundamental. Ja. Außerdem sollten die Schüler auch wertschätzen können, wenn ein Messenger ihren Werten entspricht und sagen, ja, aber ich nutze diesen Messenger, weil ich finde, für mich ist es der Beste. Und eben einfach zu sagen, ja, das ist einfach für sich ein Wert, eine informierte Entscheidung treffen zu können. Und hier sehen wir schon wieder, das Wort Wert ist sehr überladen. Außerdem sollten Schüler den Mut haben, zu ihren Entscheidungen zu stehen. Und eben auch bewusst Kompromisse eingehen zu können und dafür einzustehen. Damit wir eben weg von dieser auswendig gelernten IT-Etikette hin zum eigenständigen Evaluieren von Entscheidungen gehen können. Und unser Ziel ist einfach, dass die Schüler in Mündig für Werte wie zum Beispiel, ja okay, jetzt Privatsphäre, aber auch Demokratie, was wir vielleicht mehr in so dezentralen Messengern wie Matrix sehen könnten, oder unabhängig von sowas wie Meta, also sich hinstellen können und sagen, ja, aber ich muss Meta nicht vertrauen. Oder, naja, wir wollen eigentlich, dass Schüler, wenn sie Signal nutzen und dann ihre Keys verlieren, dann sich hinstellen und sagen können, jetzt ist es kaputt, aber wenigstens war es gut. Und mit meinem Einstiegszitat möchte ich dann auch meinen Talk beenden. Falls ihr Fragen, Diskussionen und Ideen habt, könnt ihr mir gerne auf Matrix schreiben. Und ansonsten, ich glaube, wir haben noch Zeit für Q&A.
Mehr als genug. Genau, wer hat Fragen? Und während ihr euch das überlegt, habe ich schon mal die erste. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, ich bin auch so der IT-Nerd zu Hause, der für die ganze Familie das immer so machen darf. Und ich habe mich gerade gefragt, kann das vielleicht sein, dass das eigentlich ein Problem ist, dass ich das mache und dass ich denen quasi die ganze Zeit die Entscheidungen wegnehme und dann auch ein bisschen genervt bin, wenn sie mit ihrem Scheiß mal wieder ankommen und ich eigentlich vielleicht mehr helfen müsste, dass sie das selber entscheiden.
Ja.
Und wir alle vielleicht sogar.
Also ich würde jetzt sagen, ja, das solltest du. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist. Also ich stehe da ja manchmal in so Lehrerfortbildung und erzähle ihnen dann mit Legosteinen, wie toll Dezentralisierung oder Dezentralität in Messengern ist. Nur damit sie mir dann am Ende danach kommen, wo ich sage, ja, ihr könnt Entscheidungen selbst treffen und bringt das bitte euren Schülern bei. Und hier ist zum Beispiel ein Beispielwert, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ja, dann kommt am Ende doch die Frage vom Anfang, die ich schon erzählt hatte. Ja, aber welcher Dienst ist jetzt der beste? Also man muss, glaube ich, mehr Zeit rein investieren, um die Fähigkeit, diese Kompetenz, Entscheidung mündig zu treffen oder informiert zu treffen, in die Familie investieren, als man Zeit spart. Aber vielleicht können die sich dann auch in Zukunft gegenseitig helfen. Ist halt die Frage, was ist nachhaltig und wozu hat man gerade die Kapazität?
Danke, dass du dich mit diesem wichtigen Thema beschäftigst. Ich bin praktisch wöchentlich in Schulen und arbeite genau an dem Thema und das ist immer noch ein Desaster. Was ich noch ergänzen möchte, was glaube ich auch für die Bildung extrem hilft, sind gute Vorbilder. Und ich hoffe, dass die Leute, die hier noch WhatsApp nutzen, keine Kinder haben, weil genau dadurch kriegen wir sie nämlich nicht raus aus dieser Scheiße. Und das ist gerade an den Schulen ein riesiges Problem für uns. Also Vorbild sein fängt für mich auch in der Schule an, dass natürlich die Systeme, die dort eingesetzt werden, entsprechend gestaltet werden, mit den Kindern auch besprochen wird, warum sie genutzt werden. Und dass natürlich auch die Lehrkräfte Vorbilder sind und wir Eltern natürlich auch. Aber danke auf jeden Fall.
Also ja, ich würde auch behaupten, dass das Vorleben so der erste wichtige Schritt ist. Nur, dass es halt so in dem Bereich, wo ich mich beschäftige, wer lebt das vor?
Du hast vorhin gesagt, es ist wichtiger, Konzepte zu lernen als Produktwissen. Nun mache ich oft die Erfahrung in der Generation meiner Eltern, dass da überhaupt kein Wille dazu da ist. Die wollen Schritt für Schritt Anleitungen und selbst wenn ich sie darauf hinweise, dass die kaputt gehen, sobald sich irgendwas ändert, ist da null der Wille dazu da. Was tue ich also, wenn Menschen überhaupt nicht informiert sein wollen?
Ich würde sagen, das ist schon die Voraussetzung, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr mein Aufgabenbereich. Ja, ich glaube, dass da kann man nicht viel tun, außer zu sagen, ja, dann müsst ihr halt damit leben, dass ich irgendwann vorbeikomme. Also ich glaube, bei Menschen, die wirklich da keine Lust mehr drauf haben, so Schülern kann ich das erklären, wenn sie keine Lust haben, ja, aber das ist eine wichtige Kompetenz, wenn du irgendwann mal erwachsen wirst und nicht die ganze Zeit deine Mutter fragen kannst. Ja, aber so wie ich das erwarte, so weit denken einfach viele Menschen in der Generation meiner Großeltern nicht mehr.
Ja, kurz vorab, um dafür zu sorgen, dass die Familie jetzt selbstständiger wird, was solche Sachen angeht, habe ich festgestellt, hilft eines sehr: weit wegziehen. Bei mir ist aber auch die Sache, dass ich eben Großeltern habe, denen ich, ohne dass ich das überhaupt gar nicht böse meine, die haben Großes gemacht in ihrem Leben mit über 80, nehme ich denen nicht böse, dass ich ihnen sehr oft erklären muss, wie sie an ihrem Festnetz, den Seniorentelefon, ihre neuen Nachrichten abrufen und das alle 2 Wochen. Aber es ist etwas frustrierend, wenn man einerseits diesen Standard hat, wir müssen alle mündige Entscheidungen treffen, nicht nur in der Informatik, sondern auch generell in einer Gesellschaft. Und dann bekommt man dort leider sehr oft vorgeführt, ja, wollen wir nicht, können wir nicht oder geht einfach nicht. Und das ja nicht nur von alten Menschen, auch von jungen Menschen. Und das ist ganz besonders schade dann. Wie, denkst du, geht man damit am besten um? Es ist ein bisschen philosophisch, aber vielleicht hast du trotzdem Ideen dazu.
Naja, ich glaube, es ist halt dieses Gefühl dafür. Irgendwie in diesem Interview hat mir auch mal eine Schülerin erklärt, ja, sie würde ja gerne was anderes nutzen, aber die gesamte Klasse hat sich dafür entschieden und sie kann da eigentlich mit ihrer eigenen Entscheidung nicht wirklich viel auslösen. Oder in meiner Familie, naja, es nutzen alle Telegram, weil das mal besser war als WhatsApp und jetzt möchte man sie aber auch nicht wieder zurückbringen, weil man gesagt hat, naja, man kann ja nichts ausrichten. Ich glaube, es ist einfach anfangen damit und einfach zu sagen, okay, wir versuchen es mal, wir setzen einen Startschuss und sagen, hey, nichts werden kann es ja nicht. Also es wird immer mindestens nichts. Also ja.
Ich habe bei mir im Freundeskreis und in der Familie einige Lehrer und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Hauptwert, der ganz, ganz oben steht, über allen anderen und auch einfach alles schlägt, ist, es funktioniert, ich kann das einfach benutzen und es wird mir irgendwie von der Schule bereitgestellt. Und dass das dann nachher die Microsoft Cloud ist, ist egal. Und Datenschutz, ja, was soll denn da passieren?
Ja, ich erkenne das Problem. Ich habe auch einige Lehrer in meiner Familie. Und da war es vor allem auch so ein, ja, können wir nicht weiter Microsoft nutzen, als das dann während Corona wieder zurückgerollt wurde. Hat doch so gut funktioniert. Ja, aber man könnte halt auch einfach mal die Alternativen richtig machen. Also es könnte halt auch mal ein Land beschließen, ja, wir stellen jetzt für alle Schulen irgendwie ein gemeinsames System bereit, mit denen alle miteinander arbeiten können, mit dem man kooperieren kann. Ja, aber auch, also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass das Land sagt, ja, Big Blue Button Instanzen für Online-Konferenzen dürft ihr jetzt seit neuestem selbst hosten, wenn ihr das haben wollt. Ja, also da bekommen die Schulen halt auch relativ wenig Support und die Lösung ist es auch nicht, dass der Informatiklehrer der IT-Dienstleister wird. Also, ja.
Eine Frage zu dem Vorbild sein und irgendwie vorangehen im schulischen Umfeld, die ich ziemlich dunkel finde, sind Klassenchats. Also ich habe den Eindruck, keiner will da irgendwie. Lehrkräfte sagen, sie wollen nicht, dürfen nicht oder können nicht oder alles drei. Eltern ist auch relativ schwierig, sind immer andere andere Kinder, andere Eltern, für die man dann eigentlich auch keinerlei Kompetenz hat. Und eine Zwangsgemeinschaft gibt keine Lösung dazu. Könnte man ein gutes Beispiel finden, vielleicht?
Naja, also ein Klassenchat, also wie gesagt, da gibt es einfach sehr, sehr viele Constraints. Und ich glaube, was man da einfach machen muss, ist, ich würde nicht sagen, dass man da wirklich einen Elternteil drin haben muss oder eine Lehrkraft, die sich da reinstellt und sagt, ja, das darfst du tun oder das dürft ihr nicht tun und so funktioniert das nicht. Was ich gerne mache oder was meine Idee ist oder war, ist einfach mit SchülerInnen wirklich Messenger-Chatgruppen in Realität zu simulieren, weil das große Problem ist ja doch, dass sie irgendwie vergessen, dass man auch durch einen Messenger noch eine Person ist. Und dann einfach sagen, ja, ich muss die Person ja nicht respektieren, die ist ja online, ich sehe sie nicht. Und wenn man das mit denen nachspielt und sagt, okay, wir schreiben jetzt die Nachrichten auf Zettel und geben die weiter und naja, dann macht man das ja schon direkt als Person. Und wenn man das, glaube ich, tatsächlich aktiv den Kindern so beibringt, könnte das auch schon sinnvoller sein, als sich da reinzustellen und als eine Person in dem Klassenchat zu haben, die da irgendwie mit dem Zeigefinger winkt.
Ein weiterer Punkt, der noch ein bisschen wenig kam, meiner Meinung nach, ist so Niederschwelligkeit. Also klar, hier im Raum sind sicher viele Menschen, die viele Kenntnisse haben, aber die Otto-Normalverbraucherinnen, so, die haben die vielleicht nicht. Und also man sieht das ganz gut, wenn man Leuten sagt, nutzt Matrix, dann landen die bei matrix.org. Weil das ist das, wenn man Matrix sich runterlädt, da kommt dann die Maske. Und da ist dann das erste matrix.org oder mastodon.social bei Mastodon. Und da ist, denke ich mal, auf der einen Seite irgendwie, was du schon machst, irgendwie Dezentralität noch besser zu erklären, ein wichtiger Punkt. Und der zweite, was man irgendwie auch so ein bisschen in dieser Open-Source-Community noch machen muss, da gibt es unglaublich viele Software, aber die ist irgendwie von Entwicklern gemacht. Und ja, klar, die wissen, wie es funktioniert, aber die ist meistens in einem Konzept geschrieben, dass das irgendwie der Normalverbraucher nicht versteht. Und das ist irgendwie noch so ein Punkt, da muss man echt dran arbeiten.
Ja, ich muss an dieser Stelle auch sagen, das ist mein eigener Matrix-Server, aber ich kann ihn auch nicht selbst administrieren. Also ich rufe dann jedes Mal an oder frage danach, sag mal, kannst du mir helfen? Ich glaube, mein Matrix-Server braucht Updates. Wie mache ich nichts kaputt? Ja, das wird einem in der Schule auch nicht beigebracht. Also man könnte auch einfach sagen, ja, wir machen einfach mehr darüber. Also was ich auch schon überlegt hatte, ist, Kindern beizubringen, naja, wie lese ich eigentlich so Source Code? Also wie kann ich den Code nachvollziehbarer machen oder wie kann ich Schülern die Fähigkeit geben, so das nachzuvollziehen, was Messenger machen oder halt auch, keine Ahnung, sowas selbst dann zu hosten?
Okay, ich bin dran. Bei dem Dreieck, was du uns gezeigt hast, ist mir aufgefallen, wir gehen von, ne, was sind meine Werte und dann gucke ich in die technische Implementation, implementiert die meine Werte? Was für mich noch fehlt, ist ein bisschen, häufig sind ja diese technischen Anbieter irgendwelche Firmen, so dass eigentlich eine wirtschaftliche Kompetenz mit einer Rolle spielt, verwirklicht dieses Geschäftsmodell auch meine Werte? Ist das etwas, was du denkst, man quasi kombinieren könnte mit der Informatikdidaktik? Kommt das manchmal vor im Klassenzimmer, dass ihr euch darüber unterhält? Oder denkst du, es könnte mal mehr vorkommen?
Ich glaube, es dauert noch ein ganzes Stück, bis das passieren wird. Also ich war ja in der Arbeitsgruppe der GI und wir haben über die nächste Auflage der Bildungsstandards diskutiert und wir haben tatsächlich darüber geredet, dass in Zukunft SchülerInnen auch in der Lage sein können, menschliche Ziele bei der Gestaltung von digitalen Systemen zu berücksichtigen. Und tatsächlich geht es da auch um Monetarisierung und die wirtschaftlichen Modelle hintendran. Aber bis das natürlich in den Schulen ankommt, dann dauert das so. Also, ja, es wäre eine gute Idee und es ist auch vollkommen wichtig. Und ich würde auch behaupten, es passt da gut rein. Aber aktueller Informatikunterricht ist halt meistens, ich meine, er ist besser als, glaube ich, den Informatikunterricht, den die meisten hier irgendwie erfahren haben. Also, keine Ahnung, ich habe gelernt, wie ich meinen Namen in PowerPoint auf ein Papier drucke und dann einlaminiere. Ja. Es geht aber halt relativ viel immer noch um Programmieren, weil man sagt, ja, Programmieren ist wichtig. Ist es auch irgendwo, aber ist nicht, also, aber ich stehe dann immer da und sage, ja, aber sollten wir nicht erstmal so grundlegende Kompetenzen für mündige Bürger machen? Leider gibt es dann halt doch viele, die sagen, ja, aber Programmieren und formale Sprachen, ja, es ist schwierig.
Ja, beim Thema hierhin. beim Thema Didaktik und Vermittlung. Ich musste sofort an einen Freund von mir denken, der hat Jura studiert mit Schwerpunkt auf Datenschutz. Und der sagt immer so schön, weil ein guter Bekannter von ihm da ein bisschen um sich wirft mit Sachen, naja, es ist okay, was auch immer du nutzt, du solltest halt eine persönliche Abschätzung machen. Könnte das vielleicht eine Grundlage sein, um irgendwelche Übungen zu machen mit Schülern, dass man irgendwie sagt, so, sucht euch hier mal was aus und dann schreib auf, warum du das jetzt gewählt hast und dann unterhält man sich zusammen, naja, aber könnte das nicht irgendwie problematisch sein, dieser und dieser Aspekt, und dann können Schüler aber sagen, nein, ich möchte es aber trotzdem nutzen, weil XY.
Das habe ich tatsächlich mit Schülern gemacht. Also ich habe tatsächlich mich, also ich habe das nicht mit ihnen diskutiert, das hat gefehlt, aber ich habe am Ende von der Evaluation von diesem, von dieser Simulation, die ich mit ihnen gemacht habe, mit Legosteinen, habe ich sie gefragt, ja, ich habe hier 3 Szenarien oder 4, welchen Messenger würdest du denn empfehlen? Und was rauskam, war, ja, ich empfehle immer WhatsApp, weil das ist sicher. Oder ich möchte einen verschlüsselten Messenger. So. Da beobachtet man genau diese Sicherheitsprägung und die muss man halt erstmal wieder rauskriegen. So, weil wenn man als Wert nur hat, ja, Privatsphäre, dann ist das halt auch keine sonderlich ausgewogene Entscheidung, wenn das nicht tatsächlich die Werte des Schülers oder der Schülerin sind.
Ich habe noch vielleicht eine letzte Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Bild mittlerweile immer noch so ist, aber ich erinnere mich noch, in meiner Schulzeit war, wenn du dich mit Computern ausgekannt hast, dann warst du halt so der Nerd und du warst uncool. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich vermute mal ja. Könnte das auch ein Problem sein, dass es so ein Stigma ist? Nee, damit beschäftige ich mich nicht, das ist ja uncool.
Ja, aber ich glaube, das löst sich in den nächsten Jahren von alleine. Also wir haben in den nächsten Jahren, sieht es gut aus, dass wir demnächst überall schön verpflichtenden Informatikunterricht haben. Und damit schaffen wir es eben zu sagen, okay, Informatik ist jetzt nichts, wenn man irgendwie in der Ecke sitzt oder im Keller und für sich alleine unter einer Decke arbeitet. Da wird, glaube ich, auch schon dran gearbeitet. Und was ich tatsächlich festgestellt habe, mit den Themen, wenn man das diskutiert mit Schülern im Informatikunterricht, ich habe das gemacht, das war eine Klasse, 12. Klasse oder sowas, und danach kam eine Schülerin, die kannte ich, die mag eigentlich keine Informatik, hat das gewählt, weil man muss ja irgendwie das Abitur bestehen. Hat danach gesagt, boah, sie hat doch nie gewusst, dass Informatik so spannend sein kann, weil sie tatsächlich jemand war im Deutschunterricht gut und engagiert, mochte halt diese gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, und der Informatikunterricht war halt immer so, ja, das ist ja quasi Mathematik, nur ein bisschen angewendet, und auch für die hat man da halt dann einen anderen Zugang, wenn man sagt, okay, man kann auch mal über Dinge diskutieren.
Cool, danke dir. Ich würde sagen, einen Riesenapplaus für Elu.